Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen.
Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt.
Der Begriff Exousia kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Vollmacht, Erlaubnis und Recht. Zum Beispiel das Recht des Vaters über sein Kind oder auch die Macht zur Selbstbestimmung des freien Menschen. Der Begriff Exousia hat im Neuen Testament eine dreifache Bedeutung. Zum einen drückt sie die unsichtbare Macht Gottes aus, dessen Wort schöpferische Macht ist. Des Weiteren drückt sie die Souveränität aus, die Gott übergeben kann. Nichts geschieht ohne Gottes Wissen und er hat diese Macht sogar zeitweise übertragen. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es werde ihm gegeben. Und die dritte Bedeutung bezeichnet die Freiheit, die der Gemeinde gegeben ist.
Zur Erweiterung der Bedeutung kann auch das hebräische Wort Schelet herangezogen werden, was so viel heißt wie Macht über etwas haben oder über etwas herrschen. Im Alten Testament wird dieser Begriff gebraucht, wenn Gott jemandem Macht über etwas oder jemanden gegeben hat, sodass man von göttlich eingesetzter Obrigkeit sprechen kann.
Das englische Wort Authority bedeutet in der coolen jugendlichen Sprache und der namhaften Trilogie der Jugend vom Jesuszentrum Kassel zu lernen, was es bedeutet, dass Gott jedem, der glaubt, Autorität gegeben hat. Es bedeutet, sprich und es geschieht, bete und er hört, steh auf und es wird Licht.
Hallo, was für eine Überraschung. Richtig schön, dass ihr da seid und vorbeischaut. Kommt doch rein in die gute Stube. Ich freue mich, dass ihr einfach reinschaut, weil Predigen ist mir heute leider nicht auf der Bühne möglich, denn wir hatten als Family eine positive Begegnung. Es muss sich keiner Sorgen machen. Uns geht es gut, wir sind alle symptomfrei. Aber es ist ja so ein Highlight, wenn wir als Jugend diesen Gottesdienst gestalten. Seit circa 2 Monaten sind wir dran an diesem Thema, welche Autorität Gott uns gegeben hat. Und ich habe mir gedacht, wenn Paulus vor 2000 Jahren diese gute Nachricht verbreitet hat, auch wenn er in seiner Wohnung gefesselt war, wie viel mehr mit diesen technischen Möglichkeiten, einfach dieses Privileg, dir diese Nachricht weiterzugeben, Gott hat dir Autorität gegeben. Gott hat jedem Glaubenden Autorität gegeben. Ich weiß nicht, ob du folgende Situation kennst. Du kommst nach Hause und du gehst in deine Tür, du schließt auf und denkst, ach, ich schaue nochmal im Briefkasten vorbei. Und du machst den Briefkasten auf und auf einmal liegt dort eine Paketkarte. Ja, war es doch tatsächlich wieder so, dass der Paketbote da war und du warst gerade einkaufen. So, und du gehst mit der Paketkarte zur Poststation, um dieses Paket abzuholen und ganz siegessicher gibst du die Paketkarte zum Beamten. Und der Beamte guckt sich die Paketkarte an und sagt, ich möchte gerne bitte Ihren Personalausweis. Und dann rutscht du den Personalausweis raus und dann schaut er dich an, er schaut mich an hier und die Karte und dann sagt er, Herr Illner, es tut mir leider leid, ich kann Ihnen dieses Paket nicht rausgeben. Dieses Paket ist für eine gewisse Nina Illner bestimmt. Haben Sie denn eine Vollmacht? So, und dann stehe ich da wie ein begossener Pudel, ja, weil ich den Account vielleicht von meiner Frau genutzt habe und dieses Paket ist nicht auf meinem Namen übertragen worden. So, nun habe ich jetzt immer eine Vollmacht mit mir rumtragen, damit ich nicht irgendwie eine halbe Stunde anstehen muss. Aber wir Deutsche, wir kennen das mit dieser Vollmacht, mit dieser Autorität. Und Jesus hat einfach gesagt in Johannes 14, Vers 12, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Ja, noch größere wird er tun, denn ich gehe zum Vater. Und ich finde das so interessant. Denn ganz ehrlich, wir sind doch eigentlich froh, wenn wir die gleichen Dinge tun wie Jesus. Und Jesus hat gesagt, wir werden sogar noch größere Werke tun, als er getan hat. Ich denke, könnte das zum Beispiel sein? Ich denke, wenn ein 8-jähriges Kind zum Beispiel betet, dass jemand gesund wird, und dann wird er auf einmal gesund. Jesus ist erst mit 30 Jahren aktiv geworden. Wir können mal reinschauen in Matthäus 10, Vers 1, da heißt es, und Jesus rief seine 12 Jünger herbei und gab ihnen Vollmacht, unreine Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Nun, wie sieht diese Vollmacht aus? Ist sie begrenzt? Ist sie beschränkt? Was kann überhaupt Jesus weitergeben? Und dann lesen wir Matthäus 28, Vers 18 und 19 folgendes. Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin. Das heißt, Jesus ist alle Macht gegeben und er überträgt sie dem, der da glaubt. Ich will dieses Beispiel einfach von diesem Paketboten auf unser geistliches Leben übertragen. Seid ihr bereit? Dann lasst uns ein Weilchen einfach mitgehen, mit gleich in mein Büro, weil ich glaube, wenn Gott manchmal spricht, dann ist es wie beim Paketboten. So, er hat gesprochen, er hat dich vielleicht gar nicht angetroffen und er hinterlegt dir diese Paketkarte. Und diese Paketkarte ist sein Wort, das Wort Gottes, die Bibel. Manche legen die Karte weg, sie lesen die Bibel nie. Manche nehmen diese Karte und holen das Paket ab, so das Wort Gottes. Und dann holen sie das Paket nach Hause und dann lassen sie es so eingepackt. Aber ich glaube, in diesem Paket sind wirklich Schätze des Himmels drin. Und es ist an uns, das einfach zu nehmen, das Paket aufzumachen, zu entdecken, was Gott für dich und für mich einfach vorbereitet hat in dieser Autorität und in dieser Vollmacht zu leben. Und ich glaube, dass es drei Aufforderungen gibt, die man zusammenfassen kann mit dieser Vollmacht. Und die erste will ich einfach teilen, komm dazu einfach mit in mein Büro. Hier schreibe ich die meisten meiner Predigten und denke einfach drüber nach, wenn jemand eine Frage hat, und lese nochmal ganz genau nach. Und der erste Punkt, wo ich dich einfach ermutigen will, die erste Aufforderung heißt, sprich und es geschieht. Gott spricht und es geschieht. Ja, wenn Gott etwas sagt, dann bleibt nichts mehr so, wie es war. Wir kennen das bei der Schöpfung. Gott sprach, es werde Licht und es wurde. Ja, und wir wissen, nichts war da, alles war dunkel. Die Theologen sprechen von creatio ex nihilo. Das heißt, Gott sprach in ein Nichts hinein und es geschah und es wurde. So, das ist richtig spannend zu sehen. Das heißt, Gottes Wort schafft Leben aus dem Nichts. Er braucht nicht mal irgendetwas dafür. Und wir wissen gar nicht, ob Gott überhaupt laut sprach. Es könnte ja sein, dass Gott geflüstert hat. Das zeigt uns auch, wer Autorität hat, muss gar nicht laut sprechen. Also Lautstärke macht nicht die Autorität aus, sondern wenn du leise sprichst, dann können Dinge einfach passieren. Und wir sehen das Gleiche bei seinem Sohn. Jesus Christus spricht und es geschieht. So, Leute haben über seine Botschaft gesagt und haben gesagt, wer ist dieser? Er predigt mit einer Vollmacht, nicht wie unsere religiöse Elite, nicht wie unsere Schriftgelehrten, von denen wir gewohnt sind, dass sie zu uns sprechen. Ja, wenn er etwas sagt, dann ist so eine gewisse Autorität, eine Vollmacht da, dass etwas passiert. Einmal sprach Jesus zu jemandem und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und da haben einige bei sich gedacht, na, das kann ja letztendlich jeder sagen. Wie kann man das überhaupt nachprüfen? Und dann sagte Jesus, auf dass ihr wisst, dass der Sohn Gottes Vollmacht hat, spricht er zu demjenigen, der gelähmt war, nimm dein Bett und geh. So, und derjenige war augenblicklich geheilt und er nahm sein Bett und er ging. Also Gottes Sohn hatte einfach die Autorität. Und ein römischer Hauptmann, der wusste oder hatte von dieser Autorität Jesu gehört und er hatte sie erkannt, obwohl er Jesus nie gesehen hatte. Und er ließ zu Jesus schicken, schickte einen Boten dorthin und sagte, hey, einer meiner Soldaten ist krank, bitte komm doch einfach zu mir, dass er wieder gesund wird. Und es ist ganz spannend, einfach diese Geschichte nachzulesen. Jesus macht sich auf den Weg mit seinen 12 Followern und ich denke, etliche waren auch mit ihm unterwegs. Und während Jesus unterwegs war, kommt wieder ein Bote und sagt Folgendes, Lukas 7, Vers 7, dort lässt der Hauptmann ausrichten, sprich einfach ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Ich weiß das, weil ich dem Befehl von Vorgesetzten unterstehe und auch selbst Soldaten befehlige. Ich brauche nur zu einem von ihnen zu sagen, geh, dann geht er, oder komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann tut er es. Ich habe mich gefragt, warum kommt der Hauptmann überhaupt auf so eine Idee? Ja, weil wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte irgendwie eine Szene gemacht. Da war ich da irgendwie kurz schon irgendwie vor der Tür des Hauptmanns. Warum lässt er einen Boten schicken? Und mich hat diese Geschichte einfach so bewegt. Und dann habe ich mich gefragt, hey, wie ist es dem Hauptmann ergangen? Und wahrscheinlich hat er gewartet und hat gedacht, hey, wie wird es sein, wenn Jesus in mein Haus kommt? Was wird er tun? Was wird er sagen? Und dann kam er auf die Idee und hat gesagt, Mensch, dieser Jesus, der hat doch so eine Autorität und so eine Vollmacht. Ob er das in meinem Haus sagt oder von weit weg sagt, das wird einfach passieren. Und dann kann Jesus noch andere richtig gute Dinge tun. Und das finde ich so spannend, weil er hat erkannt, Jesus hat alle Power. So, er hat ein Wort, er spricht ein Wort und derjenige wird gesund. Und Jesus beschrieb diesen Glauben als den größten in Israel, denn der Hauptmann hatte eins verstanden, wenn Gott was sagt, dann gibt es nur eine Option, es wird geschehen. Vielleicht lasst uns einfach nach oben gehen und ich will euch einfach noch eine Geschichte erzählen, weil Petrus, einer seiner Follower, war mit einfach dabei bei dieser Geschichte. Und es ist so spannend, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, dann hat er zu seinen Jüngern gesagt, sie sollen ja letztendlich warten. Und das taten sie auch. Und die erste Stelle, die wir von Petrus lesen, nachdem er diese berühmte Predigt in Jerusalem einfach gehalten hat, in Apostelgeschichte 3, Vers 6, dort geht er der Gewohnheit nach mit Johannes in den Tempel und sie gehen auch an einem Gelähmten vorbei und Petrus sagt, hey, Gold und Silber habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Steh auf, stell dich auf deine Füße und zeig, dass du gehen kannst. Petrus hatte ja verstanden, was es bedeutete, in der Autorität zu leben und zu handeln, die Gott einfach geschenkt hatte. Und er hat auch einfach verstanden, was es bedeutete, zu sehen, was der Vater tut und das auch einfach zu tun. Und er hatte gesehen, der Gelähmte soll einfach nicht hier gelähmt sein, sondern er soll einfach gehen. Sprich, und es geschieht. Und hier kommen gleich zur zweiten Aufforderung. Steh auf und es wird Licht. Du bist das Licht. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 14 bis 16, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich mag diesen Platz hier und ich habe diesen Platz ausgewählt, weil wir oft als Familie hier an diesem Esstisch sind und einfach zusammen essen und uns austauschen. Und meine Kids, die mögen das, ja, wenn die Kerze brennt, wenn das Licht leuchtet und vor allen Dingen, wenn das Feuer so richtig schön flackert. So, mein Kleinster ist noch in dem Alter, wo er sich freut, einfach die Kerze auszupusten. Aber ich habe auch diesen Ort gewählt, weil ich glaube, nur wenn man zu Hause ein Licht ist, kann man auch in der Umgebung, in der Schule, in der Universität oder auf Arbeit auch ein Licht sein. So, man kann nicht zu Hause kein Licht sein und dann woanders ein Licht sein, sondern du bist das Licht. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Und ich glaube, wir müssen nicht zu einem Lichtlein werden. So, ich kenne dieses alte Lied, ja, dieses kleine Licht von mir. Und dann machen wir uns einfach so klein, sondern Jesus sagt, wir sind das Licht. Und ich habe mich gefragt, was meint Jesus eigentlich hier mit dem Scheffel? Wir kennen ja die Redewendung, das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Das ist ja eingegangen hier bei uns Deutschen, dass wir unsere Gaben nicht verstecken sollen. Aber was Jesus hier meint ist, dass das Scheffel ein Hohlmaß für Getreide war. Es waren 9 Liter, es war so groß wie ein Eimer. Und es macht keinen Sinn, dass das Licht versteckt wird. So, ich mache das hier mal mit so einem kleinen Gefäß. Also wenn man das Licht auch einfach mal versteckt. Erstens sieht man es nicht. Und zweitens, ja, was wir jetzt auch durch dieses Glas erkennen können, das Licht geht irgendwann aus. Nur wenn man zu Hause irgendwie, verrottet, hey, dann sieht keiner das Licht, dann geht es irgendwann aus. Es muss in Aktion kommen. Ja? Wir müssen aufstehen und dann wird es Licht. Licht zu sein bedeutet nicht, irgendwie den anderen zu sagen, was sie falsch machen. Und das finde ich so spannend, weil das Jesus hier auch im Zusammenhang erwähnt in dieser Bergpredigt, weil ich habe mich gefragt, warum sagt er in Matthäus 7, Vers 2, mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden.
Weil ich glaube, hier kommt nochmal dieses Maß zur Geltung. Wir sollen nicht andere richten. Wir sollen nicht den anderen sagen, was sie falsch machen. Manche versuchen irgendwie einen Scheinwerfer auf Dinge zu richten, die falsch sind. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist einfach und normal, Licht zu sein. Und einfach im Umfeld dort aufzustehen, wo du bist. Was müssen wir dazu tun? Einfach Gottes Auftrag hören, wenn er spricht, steh auf. In der Bibel lesen wir von etlichen Stellen, in Matthäus 2, Vers 13, spricht ein Engel zu Josef und sagt, steh auf. Und er stand auf mit seiner Family und zog letztendlich nach Ägypten. Oder in Apostelgeschichte 9, Vers 6, da heißt es zu Saulus, doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Und in Apostelgeschichte 9, Vers 18 heißt es, und er stand auf und ließ sich taufen. So ist einfach eine ganz normale Sache, die Gott hineingesprochen hat und Saulus tat es. Markus 14, Vers 42 finde ich eine ganz spannende Bibelstelle. Dort heißt es, steht auf, lasst uns gehen, sagt Jesus. Seht, der mich ausliefert, ist da. Das heißt, Jesus ruft seine Jünger auf, ihm zu folgen, auch auf diesem Leidensweg zu folgen. Das bedeutet auch, aufzustehen und Licht zu sein, ist nicht nur immer, dass alles happy-clappy ist, sondern dass wir auch bestimmte Dinge in unserem Leben erleben, wo wir einfach leiden. Wo wir einfach auch die Wahrheit sagen und merken, oh, das ist richtig schwer. Gleichermaßen ruft uns Jesus auf, es ihm einfach gleich zu tun. Ja? Du sprichst Gottes Wort mit Autorität, ja, in deiner Umgebung. So, gibt es weitere Stories in der Bibel. Lukas 17, Vers 19, da heißt es, steh auf und geh. Das einfach hineinzusprechen, zu den Aussätzigen sprach er das. Markus 2, Vers 11, steh auf und nimm deine Bahre und geh. Ja, die Heilung des Gelähmten mit den vier Freunden, wir kennen diese Geschichte, wo die vier Freunde den Gelähmten vom Dach einfach runterlassen und er spricht das. Oder Markus 3, Vers 3, steh auf zu den Menschen mit der verkümmerten Hand und er sollte sie ausstrecken und er streckte sie aus mitten in der Versammlung, da wo die sozusagen ihren Gottesdienst feierten und diese Hand wurde wieder heil. Und das ist so logisch, einfach sprich und es geschieht, steh auf und es wird Licht. Und diese Message ist einfach nicht nur dazu da, irgendwie, weil es so cool ist, in den Gottesdienst zu gehen, sondern es ist einfach wichtig, weil es geht einfach Gott darum, dass wir die Welt verändern. Und ich glaube, dass wenn wir diese Autorität ergreifen, wir auch die letzte Aufforderung erleben können, wo es heißt, bete und er hört. Und ich habe diesen Ort einfach auch gewählt, weil ich hier morgens ganz gerne bin. Hier lese ich einfach die Bibel, hier bete ich einfach, so, hier gehe ich auch umher und kämpfe die ein oder andere Sache mit Gott einfach durch, auch in meinem Leben und denke einfach darüber nach. Und Jesus spricht in Johannes 14, Vers 13, und worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht werde. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, ich werde es tun. Die Sache ist doch die, viel zu viel machen wir in unserem eigenen Namen. Aber nicht in meinem Namen liegt die Kraft, sondern in seinem Namen. Ja, wir beten ganz oft, Herr, mein Wille geschehe, ja, mein Reich komme. Aber Jesus hat gebetet, sein Wille geschehe und sein Reich komme. Und ich glaube auch, dass sich viel zu viele Gebete um uns selbst drehen. Manchmal möchte Gott lieber etwas durch dich tun, als etwas für dich tun. Und ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Sache, die wir einfach lernen zu verstehen, wenn wir auf Gott hören. Und ich glaube daran, dass Gott uns segnet, dass Gott dich segnen will, dass Gott mich segnen will. Doch für mein Empfinden haben wir einen zu starken Fokus, sage ich, auf diese Segne-mich-Kultur. Auch in der Kirche. Ja, Gott soll gucken, dass es mir gut geht. Die Kirche soll gucken, dass es mir gut geht. Aber Jesus hat eine ganz andere Mentalität gehabt. Er hatte eine Mentalität, segne sie. So, er sah die Menschen, weil er sah den Vater, was der Vater tat und er sah, dass der Vater die Menschen liebte und also liebte er auch die Menschen. Mit einer Segner-mich-Kultur wäre Jesus nicht ans Kreuz gegangen. Dann hätte er nicht gesagt zu den Jungen, komm, lass uns aufstehen und lass uns einfach diesen Weg des Leidens einfach gehen. Aber Jesus hatte eine Segne-sie-Kultur. Er hat die Menschen gesehen, er hat den Vater gesehen, er hat das Vaterherz Gottes gesehen, dass er diese Menschen liebt und er betete, dass nicht mein Wille, sondern das Sein, dass Gottes Wille geschieht. Das ist durchaus ein Weg, der unbequem ist, aber auf dem wir erleben, dass wir beten und Gott unser Gebet erhört. Und ich will einfach ein Beispiel sagen, weil ich bin auch herausgefordert in meinem Alltag. Manche denken einfach, okay, für den Pastor ist es ganz easy. Ich war eingeladen für ein Meeting, für ein Gespräch bei jemandem zu Hause. Und ich habe einfach besucht, das war ein bisschen weiter weg. Habe die Tür aufgemacht, wir haben uns gesehen und wir haben uns gefreut auf dieses Meeting. Und da kam seine Nachbarin, eine junge Frau, einfach rein. Und dann fragte ich einfach nur, wie geht's dir? Und ich kannte sie und sie sagte, du, ich habe echt einen Hörsturz gehabt. Ich war gestern beim Arzt und ich hörte nur im Inneren, wie Gott sagt, ich will die Person heilen. Ja, und ich habe den Himmel gesehen und merkte einfach, Gott will diese Person heilen, die soll einfach gesund werden. Und nicht nur das, ich soll nicht nur alleine beten, sondern der Gastgeber soll auch mitbeten. Und so legt mir diese Person einfach die Hände auf und ich sprach das Amen. Und was ist passiert? Erstmal ist gar nichts passiert. Ganz ehrlich, ich habe mich sogar gar nicht getraut zu fragen, was überhaupt passiert ist. Sie hatte das Ohr irgendwie so richtig abgedeckt so, und sie ist dann einfach wieder in ihre Wohnung gegangen und wir haben einfach unser Meeting gehabt. Das war einfach an einem Mittwochabend. Und dann an einem Freitag hatte sie einfach beim Hals-Nasen-Ohrenarzt einen Termin, einen Hörtest und sie konnte auf einmal 100% hören. So, und der Hals-Nasen-Ohrenarzt war mega verwundert. Und sie erzählte sogar mir an einem Samstag, als wir uns dann wieder trafen, ey, der Arzt war mega verwundert. Sogar als ich sogar am Abend, schon an dem Mittwochabend, meine Binde ablegte, um schlafen zu gehen, merkte ich, da ist etwas passiert. Und wir merken, Gott will Dinge tun, dass wir einfach in den Himmel schauen, dass wir hineinsprechen, dass Dinge geschehen, dass wir aufstehen und einfach Licht sind und dass wir beten, und dass er hört. Und ich will dich fragen, was wäre wenn? Was wäre, wenn du sprichst und es geschieht? Was wäre, wenn du aufstehst und es wird Licht? Ja, Jesus ist an Orte gegangen, da war es richtig dunkel. Da sind Leute einfach überhaupt nicht hingegangen. Selbst die religiöse Elite oder geistliche Gelehrte sind da nicht hingegangen. Jesus ist an diese Orte gegangen und es ist einfach Licht da gewesen. Ja, was wäre, wenn du betest, und Gott erhört dieses Gebet. Und wir lesen von denjenigen, die das taten, da heißt es in Markus 16, Vers 20, sie aber zogen aus und verkündigten überall. Und der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die dabei geschahen. Und es ist heute noch möglich, dass Gott Wunder tut. Er ist heute noch ein Gott, der souverän ist, der Autorität hat und der uns auch Autorität gibt. Und denk einfach mal darüber nach. Wie wird es sein, wenn Jesus in dein Leben eingreift? Wie wird es sein, wenn Jesus durch den Raum geht, wo du gerade jetzt bist? Was würdest du tun? Jesu Worte haben Menschen berührt, sie haben Menschen geheilt. Was willst du mit deinen Worten tun? Wo willst du dich entscheiden, aufzustehen und Licht zu sein? Hast du dich bewusst auch unter die Autorität Gottes gestellt, dass du sagst, hey, alles, was ich tue, das soll einfach in deinem Namen geschehen? Ich will dich einladen, diese Autorität Gottes einfach zu ergreifen und anzunehmen. Nicht, dass irgendwie unser Reich gebaut wird, sondern dass sein Reich gebaut wird und dass sein Wille geschieht. Gott hat dir die Autorität gegeben, zu sprechen und es geschieht, aufzustehen und Licht zu sein. Zu beten und dass er das Gebet erhört. Und wo auch immer du bist, ich will dich fragen heute an diesem Tag, hast du die Entscheidung in deinem Leben getroffen, indem du Jesus in dein Leben eingeladen hast? Dass er ganz bewusst die erste Position in deinem Leben einnimmt. Vielleicht hat dich sogar ein Freund oder Freundin eingeladen, diesen Gottesdienst zu schauen. Und ich will dich gerade jetzt einladen, weil Gott streckt seine Hand dir entgegen und lädt dich ein, diese Einladung anzunehmen. Als er damals gelebt hat, Jesus, und am Kreuz gestorben ist für die ganzen Fehler auf der Welt, hat er auch schon jetzt an dich gedacht, weil er wollte, dass du einfach eine Beziehung hast mit Gott, die ganz natürlich ist, wo wir mit Gott nicht nur, ich sag mal, gegen eine Wand reden oder bis an die Decke reden, sondern dass er auch antwortet und dass er unser Gebet hört. Und diese Berufung hat er in jeden einzelnen Menschen hineingelegt. Und wenn du diese Einladung heute annehmen willst, lade ich dich ein, dieses Gebet einfach nachzubeten. Ich spreche einfach Sätze vor und sprich sie einfach ganz bewusst, auch laut, dort, wo du bist, nach. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich weiß, dass ich in meinem Leben viele Fehler gemacht habe. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Bitte komm in mein Leben und nimm alle Fehler einfach weg. Und mach mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben und glaube mit meinem Herzen und bekenne mit meinem Mund, Jesus Christus ist mein Herr. Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, dann spricht die Bibel davon, dass du eine neue Schöpfung bist und auch in dieser Autorität wandeln kannst. Und ich will dich einladen, bleib nicht nur bei dieser Entscheidung, sondern schreib uns einfach eine Nachricht. Ruf uns an, schreib uns per Mail. Wir wollen gerne mit dir Kontakt aufnehmen und gerne mit dir nochmal persönlich beten. Ich wünsche dir einfach einen richtig guten Tag und wir sehen uns bald wieder.